Hingehört. Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten.
Diesmal stellt Ihnen der Tübinger Organist, Stiftskantor und Professor für Orgelliteratur und Improvisation an der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen, Ingo Bredenbach, Orgelmusik von Johann Sebastian Bach vor. Einige kanonische Veränderungen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komme ich her, Bachwerkeverzeichnis 769a. Sie entstanden 1747 als Antrittsbeitrag für Lorenz Christoph Mietzlers Korrespondierende Sozietät der musikalischen Wissenschaften, gegründet 1738. Jedes Mitglied dieses Vereins war gehalten, bis zu seinem 65. Lebensjahr einmal jährlich einen musiktheoretischen Aufsatz im Druck zu veröffentlichen. Bach ist das 14. Mitglied und die Zahl 14 kann man aus den Buchstaben seines Nachnamens herauslesen. 2 plus 1 plus 3 plus 8. B-A-C-H. Auch das bekannte Bach-Porträt von Elias Gottlob Hausmann ist zu diesem Anlass entstanden. Bach hält hier ein Notenblatt mit einem Rätselkanon in der Hand. Einer der 14 Kanons, die Bach über den Bass der Goldberg-Variation schrieb. Und wenn man genau hinsieht, sind auch noch 14 Knöpfe an Bachs Rock zu sehen. 14 gilt als die Bach-Zahl schlechthin. Bach konnte bei der Mietzlerschen Gesellschaft statt eines Aufsatzes jeweils eine Komposition einreichen, die einen entsprechenden theoretischen Anspruch hatte. Sein Antrittsbeitrag 1747 waren die kanonischen Veränderungen. 1748 reichte er das musikalische Opfer ein und für 1749 hatte er höchstwahrscheinlich die Kunst der Fuge geplant. Danach wäre er wegen seines Alters von weiteren Beiträgen entbunden gewesen. Was sich alles in seinen kanonischen Veränderungen über Vom Himmel hoch verbirgt, das kann ihn Ingo Bredenbach bestens erklären.
Es gibt verschiedene Aspekte, die dieses Werk besonders interessant machen. Zum einen als Bachs Beitrag zu einer eigentlich musiktheoretisch veranlagten musikwissenschaftlichen Sozietät, übrigens der ersten, die in Deutschland gegründet worden ist, sicherlich ein Einfluss der beginnenden oder schon sich vollziehenden Aufklärung. Wir wissen aber über den Nekrolog, den Nachruf auf Johann Sebastian Bach, aus der Feder seines zweitgeborenen Sohnes, Karl Philipp Emanuel Bach, dass Bach sich gar nicht so sehr gerne musiktheoretisch äußerte. Dort heißt es, Zitat, unser seliger Bach ließ sich zwar nicht in tiefe theoretische Betrachtungen der Musik ein, war aber desto stärker in der Ausübung. Zur Sozietät hat er den Choral geliefert, vom Himmel hoch, da komme ich her, vollständig ausgearbeitet, der hernach in Kupfer gestochen worden. Der Druck erschien 1747 in Nürnberg bei Balthasar Schmid. Und sehr spannend ist, dass wie bei einem Rätselkanon die zweite Kanonstimme nur erst mit den ersten 2, 3, 4, 5 Noten abgebildet ist und sich hieraus für den Spieler aus diesem Druck große Probleme ergeben, weil wir nicht reale Antworten, sondern oft tonal veränderte Antworten haben. Das andere für mich Interessante ist die Einordnung in das gesamte sogenannte Spätwerk. Wobei dieser Begriff für mich schwierig ist, weil Bach ja nicht wusste, dass er 1750 sterben wird. Es hätte also auch eine mittlere Schaffensphase sein können. Und so kann man das aber schon so sehen, dass mit dem dritten Teil der Klavierübung 1739 ein Kompendium des Komponierens über Choräle entsteht und parallel ja Bach an seiner sogenannten H-Moll-Messe weiterarbeitet, einem Kompendium, einem Musterbuch für das Komponieren vokaler und instrumentaler Musik. Und nun ist festzustellen, dass er gegen Ende seines Schaffens den Kanon und monothematische Werke in den Mittelpunkt stellt. Also die Goldberg-Variationen von 1741 stellen einen Zyklus dar, der nur noch über ein Thema geht. Und jede dritte der 30 Variationen ist ja im Kanon geschrieben. Noch dazu mit einem sich spreizenden, immer größer werdenden Einsatzintervall. Das musikalische Opfer und auch die Kunst der Fuge enthalten immerhin Gruppen von Kanons. Und dann eben, wie gesagt, hier die kanonischen Veränderungen. Vom Himmel hoch nahm Bach aller Voraussicht nach deshalb, weil das Lied in seiner melodischen Struktur einige Besonderheiten aufweist. Es ist eine vierzeilige Choralmelodie, die in sich eine Art Reprise enthält, indem die vierte Choralzeile nochmal Teile der ersten quasi zitiert. Dann ist die Intervallstruktur dieser Tonart so geeignet, dass man die gleiche Intervallstruktur auch von anderen Tönen aus erhält, die Bach dann auch nutzt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und ob es insgesamt ein Faszinosum dieses Weihnachtsliedes gibt, ja, denn bereits allererste Choralbearbeitungen über dieses Lied stammen aus dem Jahr 1699. Also bereits der 14-jährige Bach hat über dieses Lied Bearbeitungen geschrieben und die im Übrigen schon Anklänge aufweisen. Es scheint ein Topos gewesen zu sein, wie man mit vor allem absteigenden Tonleitern diesen Cantus Firmus kontrapunktierte. Ein gewisses Rätsel ist in dem Titel Kanonische Veränderungen verborgen, denn es gibt sonst keinerlei Werke, wo Bach mit dem Begriff Veränderung arbeitet. Es gibt den Begriff der Partita und den Begriff Veränderung hat er bis dato nicht benutzt. Spannend, und hier ist es insofern weiterhin spannend, als dass zum einen in den ersten drei Veränderungen der Cantus Firmus, die Choralmelodie, nahezu unverändert zitiert wird. Übrigens mit der hohen Kunst, dass die Abstände zwischen den jeweils einsetzenden Choralzeilen in jeder einzelnen Variation je gleich bleibt. Das heißt, ich muss den Kanon der anderen Stimmen, die über oder unter dem Cantus Firmus laufen, so einrichten, dass diese Abstände immer gleich sind. Und über diesem oder unter diesem Cantus Firmus arbeitet er mit Stimmen, die im Kanon geführt sind, meist zwei weiteren, die Anklänge an den Cantus Firmus aufweisen. Zurück zur Druckfassung, die insofern interessant ist, als dass die ersten drei Veränderungen in zwei Notensystemen gedruckt sind und die zweite einsetzende Stimme ja nur mit den Anfangsnoten zitiert ist. Und wenn wir nicht eine Autograph-Reinschrift in der Handschrift P271, das ist eine bestimmte bibliothekarische Bezeichnung, hätten, dann wüssten wir nicht, wie Bach diesen Rätselkanon auflösen wollte. Und wir lernen, dass Bach sehr geschickt mit den Modulationen und den kleinen Alterationen, also Veränderungen der Vorzeichengebung, gearbeitet hat. Die Variation, die den Cantus Firmus selber zum Gegenstand hat, die zweigeteilt ist und die mit Spiegelungen arbeitet, die ist wiederum auf mehr als zwei Systemen notiert. Während also die ersten drei Veränderungen auf nur zwei Notensystemen notiert sind und, wie bereits erwähnt, die zweite einsetzende Stimme enigmatisch verschlüsselt nur die ersten Noten wiedergibt, so ist die Variation mit dem Augmentationskanon in Partitur notiert, also vier Notensysteme für vier Stimmen. Und die ursprünglich letzte Variation im Druck, in der Handschrift genau in der Mitte stehend, in denen der Cantus Firmus selber zum Gegenstand des Kanons wird, ist auf drei Systemen, also ganz orgelgemäß, notiert. Wir haben also einen Unterschied zwischen der Druckfassung, die letztlich auf diesen eben erwähnten Kanon des Cantus Firmus in unterschiedlichen Techniken hinführt. In der Handschriftfassung hat er dieses genau in die Mitte gesetzt. Die handschriftliche Fassung in der erwähnten Handschrift P271 ist nach der Druckfassung geschrieben worden und scheint, selbst bei einem Work in Progress, die letztgültige Version darzustellen. Neu entsteht in der handschriftlichen Fassung Achsensymmetrie. Achsensymmetrisch deshalb durch die Umstellung des Cantus Firmus Kanons vom Ende weg in die Mitte entsteht etwas, das wir als Veränderung Nummer 1 einen Oktavkanon als erstes haben und als fünftes wieder einen Oktavkanon, jetzt in Vergrößerung, dass wir als zweites Stück einen Quintkanon haben und als drittes Stück in der Mitte, in der ersten Hälfte, einen Cantus Firmus Kanon in konsonanten Intervallen, Sechste und Terz, und ab der zweiten Hälfte dieses groß angelegten Stückes einen Kanon in der Sekunde und in der None. Und jetzt als vorletztes Stück einen Kanon in der Septime, also in der ersten Hälfte nur konsonante Kanonintervalle und in der zweiten Hälfte dissonante Kanonintervalle. Durch die Umstellung ist es gelungen, dass die jetzt ersten zwei plus halber dritter Kanon dreistimmig sind und die zweite Hälfte sind nur vierstimmige Stücke. Mit Ausnahme der grandiosen Stretta des Cantus Firmus Kanons, wo es bis zur Sechsstimmigkeit geht. Und nun zu einigen Details der einzelnen Sätze, die ich für Sie an der neuen Arendt-Orgel der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen eingespielt habe. Der Beginn der Veränderung 1 mit einem Kanon all'Ottava, geprägt von einem auftaktigen Motiv, das eine Katabasis darstellt, die genau eine Sechste durchläuft. Und interessant ist, dass durch den Wechsel von Skalenausschnitten und Dreiklängen ein Geflecht von korrespondierenden Bezügen entsteht. Den Einstieg kannte Bach, wie hatte sich dessen erinnert, vom dritten Satz des A-Moll-Concerto, das er von Vivaldi für Orgel übertragen hat. Nach anderthalb Takten zweistimmigen Kanongeflechts, das im Übrigen im doppelten Kontrapunkt der Oktave, also vertauschbar, angelegt ist, setzt im Tenor der Cantus Firmus in Vierteln ein, mit halben Noten als Auftakt. Diese anderthalb Takte Vorspannkanon sind nun stilbildend auch für das gesamte Stück, denn jedes Mal zwischen jeder Choralzeile, die neu einsetzt, sind anderthalb Takte Pause im Cantus Firmus. Der Cantus Firmus selber übernimmt manchmal auch Bassfunktion. Also ist nicht immer Mittelstimme, sondern ist manchmal Bass. Und im weiteren Verlauf ist es so, dass wir Klänge haben, die sehr ungewöhnlich sind, die dem strengen Satz von Dissonanz, die vorbereitet sein muss und Auflösung, nicht entspricht. Dieser Klang wäre vermeidbar gewesen, wenn ich auf Takt zu Takt 4 eine andere Stimmführung gewählt hätte. Jetzt den Ersatzklang und danach den Ursprungsklang und nochmal den Ersatzklang. Wie in meinen einleitenden Worten schon benannt, sind manche Modulationen aus der nur einstimmig notierten ersten Stimme in der zweiten Stimme nicht erkennbar und wir müssen froh sein, dass wir die handschriftliche Ausarbeitung haben. Der Satz endet quasi mit einer Reprise, wieder anderthalb Takte vor dem Einsatz der letzten und vierten Choralzeile beginnt scheinbar die Kanonstruktur wie in Takt 1 noch einmal von vorne. Beendet wird das Ganze mit einem zweieinhalbtaktigen Orgelpunkt über dem Ton C. Hier verlässt die Kanonstimme dann den angestammten Raum einer Sopranstimme und geht bis in den Bassbereich rein. Bei der zweiten Veränderung im Canone alla Quinta ist es sehr spannend, wie deutlich die Gegenstimmen nun aus dem Cantus Firmus gewonnen sind, zumal die Stimmen, die die erste Choralzeile einleiten. Aber auch im weiteren Verlauf wird zum Beispiel die zweite Choralzeile in Takt 10 maßgeblich motivisch werden für die Bearbeitung. Der Cantus Firmus wiederum liegt nun im Bass, real im Bass und ist in längeren Notenwerten in halben notiert als in der ersten Veränderung. Ich habe nun einmal das Experiment gewagt, den Takt 2 und Takt 3 einmal tonal verändert und real beantwortet einzuspielen. Jetzt zeige ich, wo das noch hinführen könnte. Dieses ganz verquer. Die Problematik der Frage real, also notengetreu oder tonal, also aus tonartlichen Gründen verändert, zu antworten, lässt sich noch einmal sehr deutlich am Ende der Musik über der zweiten Choralzeile darstellen. Zunächst die Fassung, die er in der Handschrift notiert hat. Und die der Spieler der Druckfassung erst entdecken muss. Nun kommen wir zur dritten Veränderung in der handschriftlichen Fassung, die ursprünglich die Schlussvariation darstellte. Und hier wird der Choral Grundlage des kanonischen Arbeitens. Deshalb zunächst den Choral einstimmig. Das nun sehr Spannende an dieser Melodie ist, dass die Intervallstruktur einer C-Dur-Tonleiter, sei sie auf- oder abwärts, auch in bestimmten Transpositionen gleich bleibt. Wir haben bei einer C-Dur-Tonleiter abwärts einen Halbtonschritt zwischen dem ersten und zweiten und zwischen dem fünften und sechsten Ton. Und wenn ich das spiegel und zum Beispiel vom Ton E aufwärts spiele und nur um es sozusagen weiße Tasten benutze, dann ist diese Intervallstruktur gleich. Das gleiche passiert, wenn ich vom Ton H aus aufwärts spiele. Diese Erkenntnis hatte Bach bereits in früheren Bearbeitungen des Liedes für sich gewonnen und nutzt sie nun hier in dieser dritten Veränderung, indem er den Cantus Firmus mit sich selber im Kanon führt, in Umkehrung. Und ich habe einmal rausgefiltert und spiele es Ihnen vor. Cantus Firmus in der Oberstimme Original, und setzt nach 4/4 mit der Umkehrung im Abstand einer Sechste ein. Im zweiten Teil dieser dritten Veränderung, die genau die Mitte des Zyklus darstellt, werden nun dissonante Einsatzintervalle benutzt. Wir haben vorhin gehört, dass auch vom Ton H aus der Cantus Firmus sich in seiner Intervallstruktur wiederfindet. Und genau das passiert nun in einer kanonischen Führung. Nach 4/4 setzt der Cantus Firmus nun in Umkehrung nicht vom Ton E, sondern vom Ton H aus ein. Dazu gesellt sich eine frei erfundene virtuose 16. Stimme. Und da das in der Sekunde funktioniert, funktioniert das auch in der None, als dem Komplementärintervall, so wie es zuvor im ersten Teil dieser Veränderung nicht nur in der Sechste funktioniert, sondern im Komplementärintervall der Terz. Den Höhepunkt dieser ursprünglich am Ende des gesamten Zyklus gedruckt erschienenen Fassung stellen die letzten drei Takte vor, die Bach in der Druckfassung mit Alla Stretta überschreibt. Hier werden alle vier Choralzeilen in unterschiedlichen Tempi übereinander geschichtet, sodass ein sechsstimmiger Klang entsteht. Eingeleitet wird diese Stretta durch zwei Takte zuvor, die die vierte Choralzeile noch einmal zitieren und bereits erste Anklänge an die erste Choralzeile darüber schichten. Aber hören Sie selbst, wie aufwendig der Schluss, der für mich zu den Höhepunkten des gesamten Zyklus zählt, gestaltet ist. Zu dieser Alla Stretta-Situation bemerkte Daniel Gottlieb Türk in seinem Lehrbuch von den wichtigsten Pflichten eines Organisten, 1787 erschienen, Zitat: Nur schade, dass diese erstaunenswürdige, beinahe unnachahmliche Kunst mehr für das Auge als fürs Ohr ist. Und damit Sie es besser hören können, habe ich die Partie in Stimmen auseinandergenommen. Dazu gesellt sich im Alt in längeren Notenwerten die dritte Choralzeile. Zunächst die erste, die zweite und die dritte. Die eigenwillige Chromatisierung der Schlussfloskel durch dieses benötigt Bach, um im Verein mit Sopran 2 die Töne BACH am Ende unterzubringen.
zusammen. Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass in einer Sechzehntelstruktur ein Dialog der ersten Choralzeile zitiert wird, tonal ein wenig verändert, zweimal in Umkehrung, einmal im Original. Nun wird noch, ich nehme die 16. Stimme noch einmal weg, auch die vierte Choralzeile ausgeterzt am Ende zitiert. Dazu gesellt sich ein Orgelpunkt. Selbst die Schlussfloskel erweist sich als der Anfang des Cantus Firmus vom Himmel hoch.
Nun zur vierten Veränderung Kanone alla Settima, die wieder im Druck nicht ausnotiert ist, nur die ersten 11 Noten der Folgestimme sind angedeutet. Wieder gibt es Probleme mit der Vorzeichensetzung, die nur für uns final gelöst sind durch die Handschrift Bachs. Der Cantus Firmus liegt in dieser Veränderung im Sopran und Bach zeigt auf, dass er ein Thema erfindet, das aus der ersten Choralzeile erfunden ist und das simultan im Verhältnis 1:4 zum Cantus Firmus passt. Der Septimkanon ist nun auch in Achteln und besteht letztlich nur aus den Cantus Firmus Tönen auf und abwärts, wobei spannend ist zu hören und zu beobachten, dass die Bewegungsrichtung immer sich ergänzt. Also dann, wenn der Original Cantus Firmus nach oben geht, ist die einsetzende Stimme, die nach unten geführt ist, komplementär und umgedreht. Dadurch entstehen wechselweise neben Einklängen, also Oktavklängen, Sextparallelen oder Terzparallelen. Bereits diese Terzfallsequenz, weil nach jeweils 8 Achtel, also einem Takt, setzt dieses thematische Material eine Terz tiefer ein, landet dann in der Folgestimme im Original. Also ich beginne mit dem Ton H, nach 8 Achteln beginnt das gleiche Subjekto von G, von E und dann von C aus. Auch hier sind aus tonalen Gründen Veränderungen, vor allem in der Folgestimme, notwendig und Bach geht hier sehr frei mit diesen Alterationen um. Dazu möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie der Einstieg möglich gewesen wäre in Takt 22, den Sie gleich erst im Original hören werden. Und wie es notwendig gewesen ist, hier tonartliche Veränderungen vorzunehmen, die zu abstrusen Lösungen führen, wenn man real geantwortet hätte. Besonders interessant ist noch eine Stelle in Takt 18 folgende, wo Bach aus tonartlichen Gründen aus einer Quinte in der Antwortstimme eine verminderte Quinte macht und hierdurch eine gänzlich veränderte chromatisierte Linie gewinnt.
Bach verändert nach dem Oktavsprung das nächste Intervall in der Vorlage. Ist es eine Quinte in der Antwort? Ist es eine verminderte Quinte, sodass insgesamt rauskommt?
in der Druckfassung, die nicht achsensymmetrisch, sondern auf Steigerung hin angelegt war, folgte auf diesen Kanon in der Septime der berühmte Augmentationskanon, der ja, wie erwähnt, in Partitur notiert ist. Hier nun liegt der Cantus Firmus im Alt, sodass in der Abfolge der Druckfassung der Cantus Firmus in Variation 1 im Tenor, danach im Bass, in dem Septimkanon im Sopran und nun im Alt liegt. Dadurch ergibt sich natürlich auch eine sehr stringente Bearbeitungstechnik. Und erst danach kommt in der Druckfassung dieses komplizierte zweiteilige Gebilde mit dem Cantus Firmus selber als Kanon. Der Augmentationskanon ist ein kompositorisches Problem und dann auch doch wieder nicht. Ich habe als Komponist im Diskant, in der Oberstimme, eine kantabel angelegte Stimme mit rhythmischer Vielfalt zu schreiben, die bestimmten gesanglichen Momenten entspricht. Gleichzeitig muss diese Stimme in Vergrößerung bassfähig sein, also Harmonien tragen können. Und dazu wiederum muss der Cantus Firmus passen. Dass es aber doch nicht so ein großes Problem ist, lässt sich durch eine Rekonstruktion des womöglichen Kompositionsvorgangs für die erste Choralzeile aufzeigen, die auf Überlegungen von Jürgen Essel, Freund und Kollegen an der Stuttgarter Musikhochschule, beruht. Ein Kanon in Augmentation, also Vergrößerung, ist am besten so angelegt, dass die Oberstimme die schnellere Bewegung hat. Hier ein fiktives Hörbeispiel.
Daraus wird in der Verdoppelung dies kann ich kombinieren. Jetzt muss ich nur zum dritten und vierten Basston eine neue Oberstimme erfinden. Die nun im zweiten Takt in Verdoppelung zur Bassstimme wurde. Bach erfindet zum Cantus Firmus eine Bassstimme. Die er nun, 2,5 Takte zuvor einsetzend, vor diesen Einsatz setzt. Nun muss Bach zu diesen in doppelt so schnellen Notenwerten vor den Cantus Firmus gesetzten Stimme einen neuen Bass erfinden. Nun wird diese neu erfundene Bassstimme in doppelt so schnellen Notenwerten nochmals davor gesetzt. Jetzt beginnt Bach mit einem A-Moll-Dreiklang, der sofort in der Bassstimme einsetzt, mit verdoppelten Notenwerten.
Nach dieser detaillierten Analyse zusammenfassend noch einmal die ersten 8 Takte, in denen Sie in der Oberstimme die schnellere Kanonstimme, in der Bassstimme die langsamere verdoppelte Kanonstimme und nach 3,5 Takten den Cantus Firmus im Alt hören können. In dieser Originalfassung gesellt sich noch eine weitere Mittelstimme, die die Harmonik klärt, dazu.